Dann kommt die Engelschar, das Bild wird größer und die rufen Frieden aus, nicht nur für euch, sondern für alle Menschen. Und da merke ich, wow, hier hat das was mit mir zu tun, der ich gläubig bin, der ich ja, Jesus nachfolgen möchte. Sehe ich nur mich und die gute Nachricht für mich oder sehe ich die ganze Welt, sehe ich alle Menschen?
Herzlich willkommen zum gemeinsamen Glauben-Podcast. Wir sind Angestellte und Pastoren der Adventgemeinde hier im Raum Hannover und wollen gemeinsam mit dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, darüber laut nachdenken, was es heutzutage eigentlich bedeutet, gemeinsam im Glaubensleben unterwegs zu sein und wie wir uns dabei gegenseitig unterstützen können. Mit mir hier heute in der Beratungswohnung am Tisch sitzen
Samuel, ich bin Pastor in der Adventgemeinde Fischerstraße und Leiter des Freiwilligen Sozialen Jahres One Year for Jesus.
Marco, Stadtteil Sozialarbeiter am Kronsberg, ein Stadtteil in Hannover.
Bin Alberto, Pastor der Adventgemeinde Fischerstraße.
Christian, Pastor der Adventgemeinde Schlägerstraße, Hannover Süd und Pastor des Stadtteils Kronsberg.
Und Carsten, auch Pastor und systemischer Therapeut und arbeite hier in der Beratungswohnung.
Und mein Name ist Benjamin. Ich bin Pastor am östlichen Rand von Hannover und wir alle freuen uns zusammen, dass ihr zuhört. Wir sind gerade ja dabei, uns über dieses wirklich grundlegende Thema Gottesbild Gedanken zu machen. Ja? Weil wir einfach gemerkt haben, ey, was für ein Bild ich von einem unsichtbaren Gott habe, prägt so viel. Es prägt mein ganzes Glaubensleben, prägt aber auch die Art und Weise, wie ich mich selbst, aber auch wie ich meinen Nächsten sehe und dann auch mit ihm, mit ihr umgehe. Im Gemeindegebäude, aber auch außerhalb. Und jetzt sind wir gerade in der Zeit, die für Pastoren, für Sozialarbeiter, aber auch eine sehr intensive Zeit ist, die Adventszeit. Wir bewegen uns stark auf Weihnachten zu, sodass wir gedacht haben, heute einfach mal eine Special Episode rauszuholen und ja die Weihnachtsgeschichte miteinander zu lesen und einfach mal so in einem Rundgespräch uns gegenseitig darüber zu inspirieren, was wir da schon gefunden haben, aber vielleicht auch immer wieder neu auch mitfinden. Und das triggert so in mir die erste Frage an euch hier. Ihr habt vermutlich alle schon einmal in irgendeiner Form über Weihnachten nachgedacht, gepredigt, den Text gelesen. Die Weihnachtsgeschichte ist ja einer der bekanntesten Geschichten überhaupt der Bibel. Gibt's da doch überhaupt noch irgendetwas, wo du sagst, boah, diese Geschichte berührt mich, oder ist es eher so für dich, boah, alle Jahre wieder, ich weiß gar nicht mehr, hab schon alles entdeckt?
Also ich habe erst letzte Woche tatsächlich eine Predigt gehört. Und die hat mich nochmal ganz neu angehauen. Da wurde jetzt nicht klassisch diese Weihnachtsgeschichte gelesen, wie man das vielleicht aus Weihnachtsgottesdiensten kennt. Aber da war ein Gedanke, den möchte ich jetzt gar nicht spoilern. Vielleicht kommt der später nochmal rein. Aber der hat mich richtig geflasht. Da dachte ich, okay, von der Perspektive habe ich das noch nicht betrachtet. Also es war irgendwie schon immer ein Teil dieser Geschichte, aber habe ich nochmal neu beobachtet.
Auch wenn ich den Text kenne, berührt mich diese Geschichte immer wieder neu, jedes Mal auch tiefer. Ich werde nicht los, also diesen Gedanken, diese Faszination zu einem Gott, der auf die Knie geht und mir auf Augenhöhe zu begegnen versucht. Und auch wenn ich mich immer wieder wegdrehe und mir das nicht eingestehen will, ist Gott, der immer auf meine Ebene kommt. Also das ist praktisch für mich die Weihnachtsgeschichte und das bewegt mich jedes Mal neu.
Ja, danke, Alberto.
Ja, daran anknüpfend auch zu glauben, dass er nicht Mensch geworden ist, weil er das musste, sondern weil er das wollte. Und auch wenn wir in der Theologie oft davon sprechen, dass, wie das auch Paulus sagt in Philipper 2, dass er sich selbst entäußerte, dass er Knechtsgestalt annahm, dass er sich klein machte, ich glaube, dass Gott das von sich so nicht sagen würde. Ich glaube, für Jesus war es nicht ein sich klein machen, sondern er wollte da sein, wo wir sind. Und das finde ich immer wieder neu für mich. Unglaublich.
Ich glaube, die Herausforderung ist echt, gerade weil man die Geschichte schon so lange kennt, schon seitdem man Kind ist, sie immer wieder neu auf sich wirken zu lassen und auch immer wieder vielleicht neue Aspekte darin zu finden. Was mich immer wieder anspricht, neben vielleicht neuen Gedanken oder dem Intellekt, ist auch die emotionale Ebene. Also einfach wirklich auch zu spüren, was Weihnachten bedeutet. Also Wärme, Gemeinschaft, Liebe, Licht, das sind alles Sachen, die wir emotional erleben, wo finde ich auch das zum Ausdruck kommt, was Jesus getan hat, der in diese Welt gekommen ist und Licht geworden ist für uns. Also ich möchte Weihnachten auch immer wieder emotional erleben.
Ja, da sprichst du was an, was ich auch selber erlebe. Auf der einen Seite dieses tausendmal gehört und ich bin selber Sohn eines Predigers, kenne viele biblische Geschichten seit klein auf sehr intensiv, dass wir irgendwann unserem Papa gesagt haben, nee, erzähl uns mal eine wahre Geschichte, wenn er uns eine Geschichte erzählen wollte, weil nicht, dass wir biblische Geschichten als unwahr empfunden haben, in dem Alter erst recht nicht, da war ich 6, 7 Jahre alt, sondern als, kennen wir schon, alter Kaffee. In der Spannung bewege ich mich manchmal auch, deswegen auch die Frage. Tatsächlich aber versuche ich jetzt auch immer wieder, wenn ich mit dem Thema konfrontiert werde als Gebender, als Pastor, einen Input zu geben, eine Andacht oder eine Predigt zu Weihnachten, es aus Blickwinkeln zu betrachten, die ich selber noch nicht kenne. Und so bin ich auch schon mal durch das Buch Max Lucado, Yoshi, das Weihnachtslamm, aus der Sicht des Hirten beziehungsweise des Lamms Yoshi hineingerutscht, was uns mal geschenkt wurde als Familie. Tolles Buch, tolles Bilderbuch, kann ich echt empfehlen. Marco, bei dir würde mich echt interessieren, weil du ja so die erfrischende Perspektive als Sozialarbeiter auch nochmal mit hast. Ich weiß gar nicht, hast du Weihnachten schon mal so gepredigt? Inwiefern das für dich überhaupt eine Frage ist, die du nachvollziehen kannst?
Also das, was Samuel gerade gesagt hat, wir sind ja alle schon von klein auf damit groß geworden, kann ich so nicht behaupten. Ich kannte die Geschichte überhaupt nicht. Ich bin in Ostdeutschland groß geworden, in der Deutschen Demokratischen Republik. Und erst in Baden-Württemberg, wo ich ab meinem 9. Lebensalter war, haben so meine Freunde gesagt, ja, Weihnachten gehen wir in die Kirche. Für mich so, was macht ihr denn Weihnachten an der Kirche? Also, hä? Und dann bin ich da auch mal mitgegangen und da ist halt diese Weihnachtsgeschichte dargestellt worden im Schauspiel. Und letztlich habe ich damit verbunden, okay, an Weihnachten erzählt man irgendwelche Weihnachtsgeschichten. Aber was das hier für eine größere Story ist, die Alberto so berührt, konnte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht nachvollziehen. Ich habe das erst wieder, was heißt wieder, viel, viel später kennengelernt durch Bibellesen und dann bin ich über diese Geschichte gestolpert, im Alter von 25 und habe mich erinnert, ah, das ist doch dieses Kinderkrippenspiel, das die damals in der Kirche gemacht haben. Ich habe da eine ganz andere Erfahrung als ihr.
Ja, und die schätze ich sehr. Weil es tatsächlich mich immer nochmal sensibilisiert, der ich so quasi mit der Muttermilch das eingespritzt bekommen habe, auch immer wieder wahrzunehmen. In Alten steckt was echt Wertvolles drin. Und auch etwas, was nicht, mein Weg ist nicht dein Weg. Das heißt aber nicht, dass mein Weg der richtigere ist, sondern das heißt einfach nur, es ist mein Weg und dein Weg ist aber auch sehr, sehr interessant und spannend und hat seine Berechtigung. Ja. Und ich glaube, deswegen hat es seine Berechtigung, dass wir jetzt ins weitere Gespräch in unserer Tischgemeinschaft starten, dass wir ja diesen alten, kann schon sagen, uralten Text einfach nochmal wirken lassen. Und Samuel, du möchtest uns das nach der Neues Leben Bibelübersetzung aus Lukas 2 mal vorlesen.
Ja, gerne. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung, sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. In jener Nacht hatte ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr erkennen, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrscharen umgeben, und sie alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott in dem höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Da erzählten die Hirten alles, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war.
Ein uralter Text, den wir jedes Jahr in Krippenspielen, in Weihnachtsmusical, das war so etwas, was ich als Kind, als Teenager in meinen Gemeinden auch mal mitmachen musste. jedes Jahr präsentieren wir zumindest im christlichen Kontext in Gemeinden diese Geschichte. Und wenn wir gerade diesen Text gehört haben zum x-ten Mal, frage ich euch, gibt's da immer noch Dinge, die für euch neu sind, die euch neu aufgefallen sind? Oder gibt es auch Dinge, wo ihr sagt, das verstehe ich immer noch nicht? Oder was ist das, was euch da so fasziniert?
Ich habe jetzt gerade beim Lesen meine Augen geschlossen und einfach mal gehört, diesen Text. Ja, manchmal hilft das dabei, irgendwie eine neue Perspektive zu finden, wenn ich nicht von Wörtern abgelenkt bin, sondern einfach höre und das auf mich wirken lasse. Und wenn wir jetzt seit in diesem Podcast über Gottesbilder nachdenken, da ist mir was Neues aufgefallen, nämlich, dass die Hirten, sobald der Engel ihnen begegnet, der Engel des Herrn, mit Licht dort auftritt, ihre erste Reaktion ist Furcht, Angst. Irgendwie ist das bedrohlich, irgendwie ist das gruselig, irgendwie, natürlich, da kommt irgend so ein himmlisches Wesen aus dem Nichts, das ist erstmal erschreckend. Aber da fühle ich so ein Stück weit auch ein Gottesbild dahinter. So irgendwie, Gott ist bedrohlich. Und das allererste, was dieser Engel sagt, ist: Fürchtet euch nicht, ich habe gute Nachrichten. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was erwarte ich von einem Gott, der in die Welt tritt, oder überhaupt von dem Gott, an den ich glaube? Hat der gute Nachrichten für mich oder schlechte? Die Hirten hier haben vielleicht zuerst mit schlechten Nachrichten gerechnet. So, wenn Gott was sagt, dann ist es böse. Dann hat er irgendwas gegen uns. Und das ist genau nicht der Fall, sondern er sagt: Ich bringe euch gute Nachrichten. Darum bin ich hier, darum komme ich in die Welt. Fand ich spannend.
Der Text spielt auch schon so mit Erwartungshaltungen. Ich glaube, weil damals in der Antike war das ganz allgemein so vom Verständnis, aber auch im Judentum, dass wenn du eine Gottesbegegnung hast, dann hast du erstmal prinzipiell Angst, weil du vergehen könntest.
Du hast gerade die Spannung aufgemacht, hat er gute oder schlechte Nachrichten? Ich bin vorhin tatsächlich gestolpert über den Vers, welcher ist das, 14? Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. hat er hier einen Filter angelegt, die Menschen, an denen er gefallen hat und an denen er keinen gefallen hat, und die Tollen, denen sei Frieden auf Erden? Oder meint das wirklich Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat? Also alle eingeschlossen.
Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Falle, in die man durch die Bibelübersetzung, die individuell Dinge einfach mal sich für Übersetzung entscheidet, hineinrutschen kann. Ich bin darüber nämlich auch schon gestolpert und habe das dann einfach mal verglichen mit anderen Bibelübersetzungen. Und ich glaube, wenn wir so Luther ein bisschen im Ohr haben, dann da kommt das gar nicht auf. Ja, ich glaube, da ist Wohlgefallen oder Frieden auf Erden allen Menschen seines Wohlgefallens. So müsste es in etwa da heißen. Und in der Elberfelder, die ja immer so wieder versucht, das Griechische ein bisschen wiederzugeben, heißt es in den Menschen des Wohlgefallens. Und dann merkt man schon, ey, es geht um so ein paar Denkvoraussetzungen. Also gibt es Menschen, wo Gott sagt, die gefallen mir nicht? Oder gefallen alle Menschen erstmal prinzipiell Gott? Und wenn ich auf die erste Seite der Bibel schaue, dann schaute sich Gott an alles, was er gemacht hatte, auch den Menschen, und das war sehr gut.
Total spannend, Marco, dass du die Frage aufwirfst, weil unser Gottesbild, unser Bibellesen hat ja vor allem etwas mit uns selbst zu tun. Und spannend ist, wie ich eben diese Frage beantworten würde, ne? Kann ich mir vorstellen, dass Gott an mir gefallen hat? Oder würde ich mich vielleicht sogar selber ausschließen? Oder bin ich ein Mensch, der ausschließt? Es gibt ja die richtigen Gruppe, zu der gehöre ich ja natürlich. Es gibt die falsche Gruppe, es gibt die Wohlgefälligen, die nicht Wohlgefälligen. Also das einfach mal so zu reflektieren, ne? Wie höre ich das eigentlich? Ist das für mich selbstverständlich, dass Gott an mir wohlgefallen hat? Ich habe es ja an mir selber oft nicht. Was bedeutet das so für mich?
Wenn ich mir diese Szene so vorstelle hier, also da sind irgendwelche random Hirten auf irgendeinem Feld dort bei Bethlehem, die beten nicht, also wird nicht gesagt, ja, die machen gerade keinen Gottesdienst, wo sie sich irgendwie vorbereiten wollen auf eine Begegnung mit Gott. Gott überrascht sie. Warum die? Könnte ja irgendjemand sein, könnte ja Nachbar sein, könnte ja ein Statthalter sein, könnte ja in der Verwaltung jemand sein, wer auch immer. Und der Engel sagt, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, Vers 10, die für das ganze Volk sein wird. Und dann später die Engelmasse, die singt dann Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen seines Wohlgefallens. Und das singen sie dort in Anwesenheit dieser Hirten. Und die Hirten, boah, ich finde gerade gar keine Worte dafür, die dürfen sich selber sehen als Menschen, die Gott gefallen.
Und ich glaube, da merkt man auch diese Spannung, die es ja da hergibt zwischen Botschaft des Engel des Herrn und dem, was man so in der Welt allgemein erlebt. Denn Bethlehem ist Teil von Judäa, es gibt die Besatzungsmacht des Römischen Reiches, ja, die da so bedrohlich auch im Hintergrund mitwirken, was man in der Weihnachtsgeschichte ja auch immer wieder merkt, dass eine Hochschwangere noch kurz vor der Geburt über Stein und Stock nach Bethlehem von Nazareth aus pilgern muss, ist hoch anstrengend, ne? Und macht man eigentlich nicht freiwillig. Aber ich merke auch immer wieder, diese Spannung wird so ein Stück weit auch immer mal wieder in den Text auch aufgelöst, weil dann haben wir himmlische Heerscharen, so wie es so im Griechischen mit drin steht, wo man erstmal an Macht, an Militärmacht denkt. Und ich denke da vielleicht an auch eine römische Legion, die mit eisenstarker Härte ein großes Weltreich erobert hat. Und dann fangen die an zu singen. Wie bizarr ist das, bitteschön? Ja? Also da haben wir diese Situation, plötzlich ist der Engel des Herrn in der Mitte dieser Hirten und die kriegen einen Schreck und er sagt, fürchte dich nicht. Und dann bums, himmlische Heerscharen und dann fangen die an zu singen. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit vielleicht auch von Lukas in diesem Evangelium gewollt, so ein paar nachdenkliche, bizarre Situationen, zumindest wenn ich sie mir so vorstelle, zu produzieren, weil sie so unwahrscheinlich erscheinen. Alleine wenn wir noch weiterreden, da liegt der König der Welt, der Sohn Gottes, in Windeln gewickelt als hilfloses, schwaches, kleines Baby in einer Futterkrippe inmitten von riechenden, also stinkenden Tieren. Also das macht doch kein Kaiser Augustus. Das macht doch kein Herrscher dieser Welt.
Ich mag das, wie du das beschreibst. Da entstehen richtige Bilder in mir. Ich könnte dich sehr lange hören. Also ich würde deine Predigt nochmal anhören, wenn du Weihnachten hältst. In der Tat sehe ich das genauso wie du. Ich habe den Eindruck, dass Lukas hier eine Hintergrundfolie aufbaut. Und der spricht sehr viele Menschen, die in großen Herausforderungen ihr Leben gestalten. Also du hast von Josef und Maria gesprochen. In der Tat, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jedes Mal in die Stadt fahren oder gehen muss, wo ich geboren bin, um neu gezählt zu werden. Warum schicken sie nicht einen Brief oder irgendwie sowas? Aber das ist die Macht und das ist die Gewalt, die dahinter steckt. Und das sind diese Herden, die irgendwo im Nirgendwo sind. Und wenn ich überlege, dass Lukas dieses Evangelium nicht in Jerusalem, sondern irgendwo in Antiochien schreibt, wo in der Zeit eines hohen politischen Drucks entsteht, in Zeiten von Kriegen, Auseinandersetzungen, in Zeiten von Flucht und Gefahr. Und das sind sehr viele Juden, die außerhalb ihrer Nation leben, die dort irgendwie neu anfangen müssen. Und dort entstehen Konflikte aus zwischen denen, die geflüchtet sind und denen, die dort leben und die Religion, die sie mitbringen und solche Sachen. Und er schreibt diese Botschaft da drin. Und er spricht diesen Leuten an, dass sie so ein Wohlgefallen bei Gott haben. Diese Folie macht etwas aus. Und ich glaube schon, dass der Engel die Herde gemeint hat und Lukas hier die Menschen gemeint hat, die unter diesen Umständen ihr Leben gestalten. Das ist die Kraft dieser Spannung, die dort das Evangelium aufmacht.
Genau, du hast eben gesagt, welcher Herrscher der Welt würde sich in so eine Krippe legen? Und ich bin bereit, jetzt auch zu sagen, welcher Herrscher der Welt auch heutzutage ist dazu bereit, zu rufen, Friede auf Erden. Also Friede, ja, da, wo ich befriedet habe, weil ich
da, wo den du Krieg meiner, gewonnen habe. Da, wo du meiner Meinung zustimmst, ja. Da sind wir sehr friedlich, ja. Und brüderlich.
Und dieser Gott ruft in seiner ganzen Macht, ich Gänsehaut, Frieden aus. Nicht Waffenstillstand, sondern Frieden.
Und die Botschaft dieser Engel hier, die setzt an bei den Hirten. Ich bleib da immer noch hängen. Ich verkündige euch große Freude. Und jetzt könnte ich ja als Hörer mich da identifizieren und sagen, ja, boah, schön, Evangelium, gute Nachricht, alles für mich, für mich, für mich, für mich. Und dann kommt die Engelschar. Also ein Engel sagt den Hirten etwas. So, für euch, für euch, für euch. Ganz selbstzentriert. Dann kommt die Engelschar, das Bild wird größer und die rufen Frieden aus, nicht nur für euch, sondern für alle Menschen. Und da merke ich, wow, hier hat das was mit mir zu tun, der ich gläubig bin, der ich Jesus nachfolgen möchte. Sehe ich nur mich und die gute Nachricht für mich oder sehe ich die ganze Welt, sehe ich alle Menschen? Das ist gerade eine Challenge hier, die ich für mich sehe im Text. Also dieser Engelchor, der spricht mich gerade an und sagt, Christian, es geht nicht nur um dich und deine Freude und dein Heil, deine Rettung, sondern die ganze Welt soll eingeschlossen sein.
Und deswegen, das spricht auch dafür, dass Geburt im Stall, niemand ist da, aber die allerersten, die es mitbekommen, sind die Hirten. So, ne? Und also die Kreise werden immer größer gezogen. Ganz spannender Gedanke, ne? Weil das ja auch heißt, Glaube, und ich sag jetzt mal so in unserer Staffel Gottesbild, hat nicht nur was mit mir zu tun, dass nur ich mit meinem Gott was aushandle, sondern dass immer auch die Begegnung mit meinem Nächsten, dem Straßenarbeiter zu tun hat, den ich draußen treffe, dem Busfahrer oder der Busfahrerin, dem auch immer. Wie gehen wir miteinander um? Ja, wie leben wir miteinander in diesem Frieden, das jetzt hier von der himmlischen Herrscher verkündet worden ist?
Ein Gedanke, der mir noch neu war, also wir haben auf der einen Seite dieses Bild, wo Jesus einfach im dreckigen Stall zur Welt kommt, wo es stinkt, aber auf der anderen Seite wird er so von dieser herrlichen Himmelschar angekündigt, wo sich der Himmel öffnet, was so unglaublich schön für die Hirten gewesen sein muss und was auch ein schönes Bild ist. Also es sind zwei Bilder, die mir hier für das Kommen von Jesus Christus im Kopf sind. Zum einen dieses dieser Engelschor, der einfach Gott preist, was so umwerfend schön war für die Hirten. Und dann auf der anderen Seite diese kleine Futterkrippe im Stall, so der komplette Gegensatz dessen. Und beides zusammen irgendwie zeigt so, Jesus kommt in diese Welt.
Genau, das meinte ich so, dieses Gleichzeitige, was mit dem Wort bizarr, was erstmal irgendwie im Kopf, die wir alle nicht dabei, live dabei gewesen sind, so ein bizarres Bild in, zumindest in mir, in meinem Gehirn auslöst, was mich zum Nachdenken anregt. Ich bin auch darüber gestolpert, in der Neues Leben Übersetzung heißt es ja, dass der Engel des Herrn verkündet, ich verkünde euch ein Wunder, ne? Da liegt ein Kind in einer Futterkrippe. Das ist der Sohn Gottes. Meine Worte jetzt, ne?
Wahnsinn, was für ein Wunder.
Ja, und genau das hat es in mir ausgelöst. So, was ist eigentlich ein Wunder? Also wenn ich so im allgemeinen Sprachgebrauch über Wunder nachdenke, dann doch, da öffnen sich, keine Ahnung, die himmlischen Schleusen oder was wir in der Bibel so lesen, da werden Wassermassen aufgehalten, da regnet Brot aus dem Himmel und hier ein Baby.
Die Frage, die mich bewegt, also mich packen diese Bilder, von denen wir so gesprochen haben, mich packt dieser Kontrast, der so zum Evangelium wird, also so unten ist dunkel, es ist Licht, es ist Druck und dann entsteht ein Licht von oben und die Herrscher singen und verkündigen Frieden und der Friede kommt, also das ist, begegnet sich praktisch, da trifft sich Himmel mit der Erde und etwas verändert sich, finde ich super klasse, dieses Evangelium. Ich frage mich, wir sind im Jahr 23. Wie überträgt sich das? Wie erfährt sich das? Wie lebt sich das? Warum ist das heute relevant? Ich meine, für die Leute damals war das ein super, nicht nur Spektakel, sondern es war lebensverändernd. Wo macht sich das greifbar? Dass dieses Licht ins Dunkel von heute erscheint und dass das Frieden erlebbar wird. Also das bewegt mich so.
Ja, da merke ich, dass Weihnachtsgeschichte gute Nachricht eigentlich auch nicht für alle Leute ist, weil sie ist keine gute Nachricht für die Macht korruptiv ausnutzen und egomäßig für sich mit ausnutzen. Es ist eine gute Nachricht für die Schwachen, für die Hilflosen, die in dem Kontext, darum haben wir jetzt nicht alles gelesen, ja irgendwo auch mit angesprochen werden, ne? Überhaupt so zu sehen, hey, Gott identifiziert sich, Gott wird zu einem hilflosen, auf seine menschlichen Eltern vollkommen angewiesenen Säugling. Und das ist ein Wunder.
Die Gänsehautkassen, die du angesprochen hast, die habe ich auch in dem Moment gespürt, wie da dieser Frieden ausgerufen wird in aller Gottesmacht. Ich merke aber auch, das reicht nicht. Dieser Ausspruch des Engels, dieser Ausspruch eines Papstes, der Frieden in die Welt ausruft, ist ein tolles Signal, das uns ins Hier und Jetzt holen kann und sensibilisieren kann. Aber dann sind wir alle gefragt. Ich denke dabei an die Friedensforschung und Johann Galtung, der den die Spannung aufgemacht oder die Trennung zwischen positivem und negativem Frieden. Während negativer Frieden oft so die Abwesenheit von Gewalt oder die Abnahme von Gewalt darstellt, was ja wichtig ist, um Konflikte zu eskalieren, deeskalieren. Aber der positive Frieden ist was anderes. Da sind wir alle gefragt. Da ist die Zivilgesellschaft gefragt, die Nachbarschaft, die Art und Weise, wie wir mit oder eben nicht Empathie mit unseren Mitmenschen umgehen. Ob sie nun aus anderen Ländern kommen, mit anderen Religionen oder egal, wo die Unterschiede sind.
Ja, voll, Marco. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass von dieser Gänsehaut, als Alberto du gerade sprachst, mir so ein totaler Frust aufkam. Also nicht über das, was du gesagt hast, sondern ich dachte, ja, eigentlich greift es überhaupt nicht. Eigentlich ist es nur Opium für das Volk. Also wir erzählen uns zu Weihnachten wieder die schönen Geschichten und trösten uns irgendwie und dann geht der ganze Schrott weiter. Auch in meinem Herzen, ne? Christian, du hast eben gesagt, ne, wo spricht es mich an? Wo werde ich gebraucht? Das sagst du ja, glaube ich, auch, Marco, ne? Also, wo? Und es ist anspruchsvoll. Und die Frage für mich ist dann, lasse ich mich von diesem Kind in der Krippe berühren? Ich denke an dieses Lied von Sting. Ich höre sehr gerne Sting. Sting hat in den 70ern das Lied geschrieben, Russians. Und da gibt es diese eine Textzeile, wo er sagt, I hope the Russians love their children too. Ich hoffe, die Russen lieben ihre Kinder auch. Bitte nicht falsch verstehen, ich spreche nicht irgendwie über die Russen und Russinnen, sondern will damit nur sagen, wenn ich ein Feindbild habe, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Mensch, den ich als meinen Feind oder meine Feindin bezeichne, Liebe lebt. Aber ich glaube, dass es wenige Menschen auf dieser Welt gibt, die, wenn sie ein Baby im Arm halten, nicht irgendwie dahin schmelzen. Und um das auszugleichen, vielleicht hören viele Menschen in Russland dieses Lied von Sting auch und sagen sich, hoffentlich lieben die Europäer ihre Kinder auch. Weil wir sind für sie ein Feindbild. Also können wir uns irgendwie auf dieser Ebene begegnen, wo wir uns berühren lassen in unserem eigentlichen Bedürfnis nach Verbindung. Weil wir uns danach alle sehen. Und dieser Gott lebt uns das vor. Weil er sehnt sich danach, sich mit uns zu verbinden. Wird Baby. Und Paulus sagt dann, ne? Er hat die Welt versöhnt mit sich selbst. Das ist dann so der riesige Bogen. Und das, da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut. Frust weg.
Da finde ich, hat Weihnachten schon echt eine verändernde Botschaft, wenn es sagt, Gott geht so weit, es geht zu uns entgegen. Mhm. Also er kommt uns eigentlich so nahe. Er wird einer von uns, also von seinem göttlichen Thron kommt er uns so nahe, wie es geht. Also er sucht die Nähe zu uns so gut, wie es möglich ist. Dieser Beziehungsaspekt kommt unglaublich zum Vorschein. Und das, wenn ich diese Botschaft wirklich so an mich heranlasse, dann glaube ich, dass es echt einen Unterschied machen kann im Leben.
Marco, du hast gerade gesagt, es reicht nicht, wenn man diesen Frieden so hier ausspricht. Und wir sind alle gefragt. Und wenn ich mich jetzt in die Hirten nochmal hineinversetze, an welcher Stelle waren die gefragt, nachdem sie die Begegnung mit den Engeln hatten? Die gehen dann nach Bethlehem rein und die wissen nichts, außer ihr findet irgendwo ein Baby in einer Futterkrippe. Denen wurde ja keine Adresse gesagt. Die haben kein Navi, wo sie es eingeben und dann sagen, hier 100 Meter rechts, dann ist das Ziel da. Und die müssen durch ganz Bethlehem cruisen, an die Türen klopfen und fragen, ey, ist hier irgendwo ein Baby? Also wie absurd ist das? Und die suchen dann das ganze Dorf ab, was weiß ich, wie viele Häuser da sind, ne? Und bevor sie dieses Baby überhaupt sehen, wird das Baby verkündet in ganz Bethlehem. Das ist krass. Und alles, was die können, ist nur von diesem Baby erzählen. Da soll irgendwo ein Baby sein. Und dann hinterher sagen, dieses Baby bringt Frieden auf Erden. Also, wie sind wir gefordert? Sind wir gefordert? Müssen wir Frieden herstellen? Oder werden wir mit eingebunden, diesen Frieden zu verkünden, der gegeben ist vom Himmel her? Also es ist für mich ein großer Unterschied, ja, weil Weltherrscher und Politiker und Sozialarbeiter und wir Pastoren, wir versuchen oft, Frieden zu bringen und zu machen und vielleicht reicht es doch, den Frieden einfach nur zu verkünden und an ihn zu glauben, an dieses Baby, sich vom Baby berühren zu lassen, wie Carsten sagt.
Denn das steckt ja schon in der Weihnachtsgeschichte. Wie wir schon sagten, dieses Spannungsfeld von Unfrieden. Also da steckt ganz viel Unfrieden eigentlich drinne. Weil ich glaube, als Maria und Josef geplant haben, wie wird das sein, das erste Kind zu kriegen, wo Josef sich sowieso erstmal arrangiert hat, dass er gar nicht der leibliche Vater ist. Und wie kann man dann überhaupt das Kind so lieben, als ob es das eigene ist? Ich glaube, das ist auch eine total spannende Perspektive. Da steckt schon eine ganze Menge Zerbrechlichkeit dahinter, hatten die aber eigentlich auch schon geplant. Hier, schau mal, Maria, jetzt haben wir hier die Hebamme haben wir schon organisiert. Hier, wir haben hier uns ein eingerichtet, man hat immer so einen Nestbaubetrieb und dann heißt es nochmal aufbrechen, losgehen und es kommt ganz anders. Also ich, der ich mittlerweile auch älter geworden bin, also nicht nur älter, sondern Vater geworden bin, ich hätte mir das nicht vorstellen können. So als Geflüchteter, irgendwie als Unterschlupfsuchender auf Hilfe von anderen Menschen angewiesen zu sein, um hier halbwegs ein Plätzchen zu haben für meine kleine Familie.
Ja, vielen Dank. Also das hat mir echt geholfen, so auch diese Suche nach dem Gegenwartsbezug der Weihnachtsgeschichte zu finden. Und die Aspekte, die hier angesprochen worden sind, hat mich echt berührt. Ein anderer Aspekt, den ich hier sehe, ist tatsächlich, also ich dachte auch so, diese Hirte sind dahin gekommen, Und Josef und Maria sind auch dort und andere Menschen, die unter diesen Umständen, unter diesem Druck leben, hören das und sehen das. Es verändert sich nicht unmittelbar etwas in ihrem Leben. Die Herden gehen wieder zurück und bleiben genauso Herden. Und die politische Lage hat sich nicht unmittelbar verändert. Aber etwas, was sich verändert, das Wissen, dass das Licht schon da ist, dass die Hoffnung schon da ist, dass das Baby geboren ist, dass das, was Weltveränderndes ist, schon da ist. Und ich glaube, wenn ich auch unter enormem Druck lebe, unter enormem Stress lebe, das Wissen, dass die Lösung des Problems oder die Zukunft, wie das aufgeht, schon vorhanden ist, das verändert so ein Stück meine Haltung. Und es verändert auch die Art und Weise, wie ich dem Problem begegne. Ich vermute, das ist auch ein Aspekt, der hier im Evangelium hörbar wird für mich heute. In dieser Situation, dass ich weiterhin laut den Frieden verkündigen darf, auch wenn unmittelbar sich etwas nicht verändert, aber dass diese Hoffnung enorm viel Kraft ist, dass es so den Blick aufmacht für die Herrscher, die da oben sind, die in der Lage sind, die Welt umzukrempeln, das gibt mir einen neuen Drive, so nach vorne zu gehen. Das ist Weihnachten.
Wir haben ja vielleicht so in der Kultur, in der christlichen Kultur, in unserer Gesellschaft Weihnachten in so was ganz Sauberes, rundes, kuscheliges umgewandelt, wo irgendwie Maria so das Jesusbaby im Arm und in der Futterkrippe und alle lächeln und alles ist supiduppi und alles ist so, wir haben es so ein bisschen harmonisiert, behaupte ich jetzt einfach mal, dass wir das eigentlich gar nicht brauchen, dass wir das nicht machen müssen, weil da ja ganz viel berechtigte Gesellschaftskritik dahinter steckt, mit dem Ziel nicht zu kritisieren, sondern mit dem Ziel in Ruhe. Das Licht ist jetzt schon da, auch wenn die Situation immer noch bescheiden sein mag, hineinzuführen.
Also ich wurde gerade richtig abgeholt von Christian und Alberto. Ihr habt mich gerade mitgenommen, komplett nochmal zu hinterfragen, was ich vorher gesagt habe. Vielleicht können wir Frieden nicht bringen und nicht machen. Vielleicht ist er da, vielleicht muss er verkündet werden. Aber ich will trotzdem nochmal eine Brücke schlagen zu meiner früheren Berufsausbildung, als ich Steuerfachangestellter gelernt habe und mich die Freuden von Gesetzeslyrik so langsam genießen konnte. Da gibt's einen Satz, was ist denn eigentlich Handeln? Also wo können wir Handeln besteuern? Und dieser Satz heißt, Handeln ist jedes Tun, Dulden oder Unterlassen. Also selbst Unterlassen kann man als Leistung besteuern. Unser Gesetzgeber ist echt krass erfinderisch. Und dieses Prinzip...
Das ist gut, sag das nochmal bitte. Handeln.
Handeln ist jedes Tun, Dulden oder Unterlassen.
Oh, das ist
gut. Das sind alles Leistungen und wir verbinden das aber oft mit dem Tun. Und vielleicht ist meine Formulierung Frieden bringen, vielleicht geht es da vielmehr um dieses Unterlassen. Ich unterlasse in einem veränderten Bewusstsein Dinge, die ich sonst eigentlich ausagieren würde. Meine Aggression, mein Richtigsein, meinen den anderen zurechtweisen und korrigieren. Vielleicht verzichte ich darauf, im Bewusstsein des Friedens.
Und das, was du jetzt, jetzt können wir nochmal 3 Stunden weiterreden, weil jetzt finde ich, wird es total praktisch. Weil an dem Punkt, warum kann ich denn nicht unterlassen? Warum komme ich denn nicht ins Handeln? Weil meine inneren Affekte, also meine Wut oder meine Verletzung so groß ist, dass ich einfach zurückschlage oder raushaue. Das heißt, es braucht erstmal auch eine Beruhigung in mir.
Ja.
Also der Frieden da draußen hat untrennbar etwas zu tun mit dem Frieden hier drin, in mir.
Und dann bin ich wieder bei dem Wunder, dass der Sohn Gottes, Gott selbst, ein hilfloses Baby ist, in Windeln gewickelt, was die ersten Monate, die ersten Jahre seines Lebens gar nichts selber machen kann. Von Maria, von Josef getragen, gewickelt, gefüttert werden muss und schreit und im Zweifel auch stirbt, wenn sich seine Eltern nicht um ihn kümmern. Das ist doch mal ein Zurücknehmen von göttlicher Macht. Und zwar auf freiwillige Art und Weise. Ne? Ich meine natürlich, wenn Gott Gott ist und Gott allmächtig ist, dann hätte er ja Jesus direkt so Scotty beam mich down aus dem Himmel auf die Erde herabsetzen können. Aber Gott hat sich entschieden, den langsamen Weg zu gehen, der mindestens 30 Jahre dauert, wo Gott auch ganz Mensch wird. Ne? und sich mit den Erfahrungen des Menschseins auch ganz und gar identifiziert und auch weiß, dass manche Dinge wie Frieden erleben und dass sich Dinge verändern, ein Menschenleben, vielleicht sogar mehr als ein Menschenleben, brauchen. Ne?
Carsten, als du gerade die Affektregulation angesprochen hast, habe ich hier einfach nochmal in den Text geguckt und ich finde es spannend, dass in Vers 10, also die Hirten erschraken. Und das Erste, was der Engel macht, ist, hier steht aber, der Engel beruhigte sie. Hm. Also das Erste, was der Engel macht, als er kommt, ist, sie zu beruhigen. Und da bin ich dann auch wieder bei uns heute. Was brauchen wir? Vielleicht ist das Erste, was Gott uns schenken möchte, erst einfach mal Ruhe.
Was ja spannend ist, wenn wir die Weihnachtsgeschichte erzählen, in Film und in Text, dann erzählen wir sie ja in synchronisierter Fassung von Matthäus und Lukas. Und beide haben sich entschieden, die Weihnachtsgeschichte aus einer jeweils anderen Perspektive zu erzählen. Denn bei Lukas haben wir die Hirten, die wir bei Matthäus gar nicht haben. Bei Matthäus haben wir dann die, wie nennen sie, die Weisen aus dem Morgenland. Ich glaube, wortwörtlich steht was von Zauberern drin. Also Harry Potter und Co. lassen grüßen. Ganz komische Geschichte. Ja. Und wir haben auch was von Kindermord und gefährliche Situation bei Matthäus. Ja, und da haben wir eher so Josefs Perspektive, der erst einmal plant wegzulaufen und dann in einem Traum von Gott wieder eine Botschaft bekommt. Ich glaube auch diese Beruhigung erlebt und erfährt, dass dieser Frieden, der jetzt hier von den Engeln verkündet wird, auch etwas, was zutiefst in mir und mit mir etwas auslöst. Und zwar schon bevor Jesus auf dieser Welt ist. Ich habe noch einen anderen Gedanken, der mir ganz frisch gekommen ist mit dem Engel des Herrn, der hier den Hirten verkündigt, dass Jesus geboren ist. Wir haben ja den Engel des Herrn im Alten Testament auch häufiger. Und der manchmal nicht sauber zu trennen ist das jetzt ein Bote Gottes? Also Engel heißt ja eigentlich Bote. Ganz wortwörtlich ist nicht immer nur so ein mit Flügeln, ich sag schon außerirdisches Wesen bestückt, sondern kann Menschengestalt haben. Und es ist nicht klar zu erkennen, ist das jetzt Gott selber oder ist das ein Bote von ihm? Und dann zu überlegen, ist das jetzt Gott selber oder ist der Säugling in der Krippe? Ich glaube, die Antwort kann erstmal gerade nur sein, ja. Und dann mal weiter drüber nachdenken. Aber der Gedanke ist mit, ein Engel des Herrn im Alten Testament, der ist auch mit Abraham unterwegs und der sagt, es wird einen Retter geben. Ja, und dann gibt's diese ganz komische Story, wo er sagt, geh mit deinem Sohn, auf den du so viele Jahrzehnte gewartet hast, auf den Berg und opfere den. Strange Story, barbarisch in unseren Augen. Wie kann ein Vater so etwas überhaupt vom Gedanken her umsetzen? Das ist jetzt nicht der Point. Mein Gedanke ist jetzt derjenige, weil danach hat nämlich auch der Engel des Herrn dann sagt, nein, 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 darum ging's gerade nicht, sondern Gott selber, wir sagen, das ist so auch eine Story, die uns zu Jesus mit hinführt, ist dieses Opfer, der die Dinge wieder gerade rückt, der Vertrauen wiederherstellt. Wie lange wird da der Bogen gespannt, was es bedeutet, dass Frieden sich auf den Weg macht, dass Frieden kommt, bis Frieden auf dieser Welt so umgesetzt wird? Also darum ging es mir so um diese Beobachtung. Mich würde natürlich immer interessieren, ob ihr vielleicht schon mal diesen Gedanken gefolgt seid. Engel des Herrn im Alten Testament, hier im Neuen Testament. Vielleicht irre ich mich auch vollkommen, weil es ein ganz neuer Gedanke so ist.
Ich war gedanklich woanders unterwegs, aber gut, Benny, dass du das ansprichst, weil mir hier aufgemacht wird, also ohne jetzt ins Detail zu gehen, dass diese Geschichte des Friedens echt ein Dauerthema ist.
Auch ein langer Weg, ne? Also das ist so gerade meine Beobachtung einfach.
Ja. Und dass Gott sich wirklich für den Frieden interessiert und sich einsetzt. Und das, was er hier verkündigt, wenn er sagt, Frieden der ganzen Welt, das ist echt sein Plan ist, seine Idee ist und sein Programm ist. Ich höre so Paulus, der sagt, der Friede Gottes, der höher ist als euer Denken, möge eure Herzen bewahren. Du hast hier einen Gedanken reingebracht, der mich echt packt, den ich weiter nachdenken möchte.
Und ich glaube, das ist nicht sein Plan oder seine Agenda, wie du das gerade formuliert hast, sondern es ist seine Realität, sein Wesen, sein all das, was ihn umgibt und ihn durchströmt. Und das, was wir erleben, ist das ihm Fremde.
Hm. Ja. Ja. Da sind wir nochmal ganz relevant so bei Staffelthema Gottesbild und was das nachher für Glauben für mich und dich bedeuten kann. Ne? Ein Gott, der sich schon lange vor meiner Existenz, als ich noch ein Pups im Winde war, Gedanken gemacht hat, wie er das Wohlbefinden von Benjamin, von uns allen, führen kann und finden kann. Überhaupt, dass wir Menschen seines Wohlgefallens sind. Da musste ich an die Taufe denken. Als Jesus sich taufen lässt, ne, sagt auch der Himmel, sagt diese himmlische Stimme, ey, das ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Gleiches Wort. Und ich glaube, das kann man ganz simpel übersetzen mit, da redet jemand rein positiv über dich. Und so redet und denkt Gott über dich und mich. Das ist das Bild, was wir hier in der Weihnachtsgeschichte mitfinden.
Ja, und diesen Frieden schafft er eben nicht, indem er stärker ist und gewinnt, sondern indem er sich als Kind ohnmächtig anvertraut, wie wir es eben schon gesagt haben, und sich am Ende seines Lebens töten lässt. Und damit eigentlich unser Macht- und Herrschaftsnarrativ komplett ad absurdum führt. Es ist zum Lachen, was wir hier abziehen. Also auch ich, wenn ich große Klappe habe und irgendjemand niedermache. Ich habe halt nun keine Macht, irgendwelche Atomwaffen zu stationieren. Aber es ist so lachhaft. Wir alle sehen uns doch danach, berührt zu werden von diesem Kind, das Frieden ist.
Und dieses Kind, was du gerade schon angesprochen hast, das dann größer wird, erwachsen wird und durch die Gegend zieht, da sehen wir Gottes Handeln immer und immer wieder, indem er tut, Heilung schenkt, indem er duldet. Was hat er nicht alles erduldet? Und auch indem er unterlässt. Er kam eben nicht, um zu richten, sondern um zu retten.
Und er ist nicht vom Kreuz runtergestiegen, sondern hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Und in alledem handelt Gott die ganze Zeit, auch wenn wir immer nach Tun schreien.
Vielen Dank. Das sind so viele wertvolle Gedanken und Beobachtungen, die, und das ist, glaube ich, ganz normal, dass Bibellesen das möchte, uns ins weitere Nachdenken führen möchte. Ich glaube, es ist noch viel mehr ungesagt geblieben als das, was wir gesagt haben. Aber das, was wir miteinander gesprochen haben, das, ja, das soll auch dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, zum Segen werden, zum Besten dienen, dass du das mitnehmen kannst, ja, was dir gut tut, was dir Frieden schenkt. Und so wollen wir auch heute, wollen wir eigentlich jedes unserer Gespräche mit etwas Positivem, mit dem Segen Gottes beenden. Und ich habe mir einfach mal gedacht, passend den irischen Weihnachtssegen uns zuzusprechen. Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. Gott nehme dir Sorge und Angst und schenke dir neue Hoffnung. Gott bereite dir den Raum, den du brauchst und an dem du so sein kannst, wie du bist. Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. Gott mache heil, was du zerbrochen hast und führe dich zur Versöhnung. Gott gebe dir Entschlossenheit, Fantasie und Mut, damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst. Gott bleibe bei dir mit dem Licht der heiligen Nacht, wenn dunkle Tage kommen. Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.